ARD.
Für unseren Betrieb jetzt, ne, also wir jetzt 63 Hektar, wenn wir dafür diese Prämie kriegen würden, dann wären das so circa 9.828 Euro EU-Gelder, Direktzahlung oder Einkommensunterstützung, wie es heute heißt. Kauf dir davon mal einen Trecker. Also weißt du, wie teuer ein Trecker ist? Bezahl davon mal einen Mitarbeiter mit Mindestlohn. Ja. Das klingt erstmal nach viel Geld, aber für die Kosten, die wir im Hintergrund dafür haben, ist das auch schnell wieder weg.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 63 Hektar, dem einzig wahren, oft kopierten und doch niemals erreichten Landwirtschaftspodcast.
Juhu, ich habe richtig Lust und ich freue mich, dass du wieder die Begrüßung gemacht hast und nicht wie in der letzten Folge die KI. Kuhlage, ich bevorzuge dich, noch einen richtigen Menschen.
Dankeschön. Ja, 63 Hektar, bitte immer in der ARD Audiothek hören. Ich hoffe, ihr macht das, weil nur da kriegt ihr den perfekten Klang. Außerdem kostenlos und werbefrei. Wer es woanders hören will, kann das natürlich auch tun. Aber der schubst auch kleine Pinguine von der Eisscholle.
So.
Haben wir das mal geklärt. Ja, mein Name ist Krösus, weil heute hauen wir die Kohle raus wie Fuffis im Club. Es geht um ein ganz brisantes Thema. Aber vielleicht stellen wir uns erstmal wirklich vor. Mein Name ist Andreas Kuhlage. Ich bin vom Beruf Radiomoderator.
Und du lebst in der Stadt.
Ich lebe in der Stadt.
Und kaufst gerne Lebensmittel ein, das machst du auch gerne. Und ich auf dieser Seite hier, wir produzieren die Lebensmittel. Ich komme aus der Landwirtschaft, von einem landwirtschaftlichen, konventionellen Ackerbaubetrieb und habe auch Landwirtschaft studiert. Also ich bin die Landwirtin hier im Podcast. Jetzt müssen wir noch klären, warum wir 63 Hektar heißen. Das ist nämlich die meistgestellteste Frage. Dabei beantworten wir sie jedes Mal. Das ist nämlich die durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland.
63 Hektar sind das. Und wir wollen mit diesem Podcast, wie wir das gerade eben schon getan haben, Fragen beantworten, die auf Verbraucherseite auftauchen, die vielleicht auch auf Landwirtschaftsseite auftauchen, weil wir festgestellt haben, dass da so zwei Fronten entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, die irgendwie den Kontakt zueinander verloren haben und immer mit Mistgabeln und mit leeren Hafermilchdosen aufeinander losgehen, weil man sich nicht mehr versteht.
Ja, und in diesem Podcast wollen wir aufeinander zugehen und voneinander lernen. Kennst du dieses Kirchenlied?
Nee.
Siehst du, du bist älter als ich. Mensch, nie kann ich mit dir über sowas quatschen.
Ich kenne nur, schließ den Kreis, nicht so klein.
Nee, den kenne ich nicht. Ja, sehr gut.
Oder Laudato Si, das können alle sofort mitsingen.
Ja, genau. Das.
Aber das ist hier kein Kirchenpodcast. Heute geht es, wie gesagt, um mein Thema, bei dem ich jedes Mal, wenn ich das Wort ausspreche, einen Donnerschlag erwarte, weil es alle sofort auf die Palme bringt. Subventionen, Agrarsubventionen. Siehst du da mal?
Ja, ich glaube, das können die auch im Hintergrund, die Soundleute können da jetzt auch einfach ganz ernste Musik hintermachen.
Nein, ernsthaft, das ist ja ein wichtiges Thema. Ich steige gleich mal mit ein paar Zahlen ein. Im EU-Haushalt sind insgesamt für den gesamten Zeitraum 400 Milliarden vorgesehen. Das sind ungefähr bummelig 55 Milliarden an Agrarsubventionen im Jahr. Die werden da rausgehauen. Das sind fast 30% des EU-Haushalts. 6 Milliarden gehen davon pro Jahr nach Deutschland. So bummelig bestreitet der Landwirt ungefähr knapp die Hälfte oder rund um die Hälfte seines Einkommens nur mit Steuergeldern. Das ist eine gewaltige Zahl. Also wenn du die hörst, Maja, sagst du da, zuckst du mit den Schultern und sagst, ja, ist halt so, oder denkst du auch manchmal, wow?
Nee, ich sag, das ist die Wahrheit. Also das ist ja ein System, was wir haben und dem fügen wir Landwirten uns und unter diesem System müssen wir eben arbeiten.
Ja.
Es ist nicht selbstbestimmt oder selbstgewünscht. Also ich glaube, du könntest viele Landwirte treffen, die dazu eine sehr diverse, unterschiedliche Meinung haben.
Ja.
Und ich bin heute nur eine davon, ne? Also die darf man auch nicht verallgemeinern.
Und wir Verbraucher denken uns natürlich, na toll, jetzt zahlen wir schon so viel Geld für unsere Lebensmittel von den Landwirten und über die Steuern, dann zahlen wir nochmal etwas dafür. Das muss man sich ja auch immer klar machen. Das heißt immer, ja, die EU gibt das Geld aus. Nee, wir sind das. Wir, du und ich, jeder, der das hier hört, zahlt mit seinen Steuern auch ein bisschen deinen Arbeitsplatz, ne?
Ja, wir sichern damit die deutsche regionale Landwirtschaft.
Wir werden heute folgende Fragen klären. Warum gibt's eigentlich Subventionen? Wie viel sind das denn so roundabout bei euch? Muss das sein? Ginge auch ein Leben als Landwirt ohne Subventionen? Dazu haben wir nachher einen spannenden Experten. Und wir gucken uns an, wie kompliziert das mit diesen Subventionen ist. Weil so ich dachte ja auch, ja, da geht einmal am Anfang des Monats geht eine Summe X auf das Konto von Maja Mokwitz und dann kann die damit machen, was sie will. Aber so ist es nicht. Wir fangen mal ganz woanders an. Maja, bevor wir uns dem allen widmen, willst du mich hier wieder bloßstellen? Ich ahne es doch schon.
Majas Landwort.
Diesmal sollst du mir gerne erklären, was man damit meint, wenn ich jetzt sagen würde, der Kuhlage, der geht heute stoppeln.
Stoppeln?
Stoppeln.
Stoppeln. Stoppeln habe ich am Kinn. Das sind die Bartstoppeln. damit hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Aber als ersten Gedanken hatte ich tatsächlich den Stoppelmarkt in Vechta.
Was ist das für ein Markt?
Das ist ein großes Volksfest und der findet im Herbst statt, also dann, wenn die Felder so abgeerntet sind und nur noch die Stoppeln rausgucken, jetzt sagen wir mal von Getreide oder Mais oder was auch immer. Mhm. Und das ist eine große Party, am Ende sind alle betrunken, dann machen wir es einfach.
Okay, so. dann ist es eine wirkliche Party,
ja.
Dann geht es darum.
Genau, das ist der Stoppelmarkt, aber vielleicht ist es das, wenn ich auf den Stoppelmarkt gehe, dann gehe ich stoppeln.
Das ist nicht mit den Stoppeln gemeint, aber nice try. Ich dachte, bei dem Wort wird es vielleicht schwierig, das irgendwie so geckig hinzukriegen, aber du hast es wieder mal geschafft. Soll ich schon auflösen?
Oder willst du aber hat es was mit den Stoppeln zu tun, die auf dem Acker bleiben, wenn das Getreide abgeerntet ist?
Also es geht um abgeerntete Felder, ja.
Aha! Mhm. Also hatte ich recht?
Nein.
Oh Mann!
Also, mit Stoppeln meint man umgangssprachlich, by the way, das Einsammeln von Ackerfrüchten auf bereits abgeernteten Feldern. Und da meint man meistens zum Beispiel das Aufsammeln von Kartoffeln, Möhren oder Zwiebeln.
Ah.
Heutzutage ist das nicht mehr erlaubt. Früher hat man das so ein bisschen gemacht, auch in der Nachkriegszeit, um einfach überhaupt erstmal was im Kühlschrank zu haben oder im Keller zu haben. Aber heutzutage wird das nicht mehr gestattet.
Warum nicht?
Ich glaube, weil du aus dem einen Grund den Naturraum störst und aus dem anderen Grund sind ja die Ackerflächen auch im Besitz von den Landwirten. Und ich glaube, wenn man da nett fragt, den Landwirt kennt, dann wird er auch sagen, na klar, wenn du da noch eine Kartoffel oder eine Zwiebel findest, nimm dir das gerne mit. Aber man versucht ja immer möglichst wenig die Felder zu betreffen und das so ein bisschen naturbelassen zu sein.
Ja.
Wir Menschen sind ja schon sonst überall und breiten uns aus.
Das hast du jetzt gesagt.
Jetzt können wir übersteigen, oder?
Oh, jetzt geht's los. Ich höre schon wieder den Donner kommen. Agrarsubventionen. Ist wirklich ein ernstes Thema. Wir machen diesen Podcast ja auch immer ein bisschen Spaß und nehmen es locker. Aber tatsächlich ist das ein Thema, was ja auch im Zusammenhang mit den Bauernprotesten immer wieder gefallen ist, dieses Wort Agrarsubvention, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Agrardiesel. Über den wollen wir heute nicht allzu viel reden. Das haben wir in der entsprechenden Folge gemacht. Könnt ihr euch gerne anhören.
Das war eine Sonderfolge.
Ja, Bauern auf den Barrikaden. Heute geht es um Subventionen. Ist es wirklich so, dass die Hälfte des Einkommens ein Landwirt, der durchschnittliche Landwirt, über Agrarsubventionen bestreitet? Ist das bei euch auch so?
Ja, in Deutschland ist das so, dass das Grundeinkommen vom Landwirt, also zwischen 40% und 60% des Einkommens, besteht aus diesen EU-Geldern.
Ja.
Ja. Aber viel wichtiger wäre ja die Frage, warum wir diese Gelder überhaupt bekommen, oder? Also,
so hört es sich so an,
okay, ihr kriegt das Geld und viel Spaß, werdet reich so ungefähr, kauft euch große Autos. Aber so ist es natürlich nicht. Wir haben ja unterschiedliche Säulen, Säule 1 und Säule 2. Das ist in der gemeinsamen Agrarpolitik in Brüssel geregelt und da hängen natürlich Auflagen dran.
Mhm.
Und das auch schon echt lange. Also wir haben diese Subventionen seit 1960 circa. Das war so in der Nachkriegszeit. Damals hatte man natürlich erstmal das Ziel, Menschen überhaupt zu ernähren, also Ernährungssicherung. Heute hat sich das Ziel ein bisschen verändert. Gehen wir natürlich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Wir wollen heute wettbewerbsfähig sein und vor allem, und das ist in Deutschland der wichtigste Punkt, nachhaltig. Wir wollen eine nachhaltige Landwirtschaft.
Ja. Genau, lass uns nochmal kurz zurückgehen. Also ich habe mich mit der Geschichte der Agrarsubvention ein bisschen beschäftigt und hilf mir, wenn ich da einen Fehler mache. Aber es war so, wie du schon gesagt hast, nach dem Krieg, die Leute hatten Hunger, die Landwirtschaft war einfach nicht irgendwie für die neuen Anforderungen gemacht. Und da hat sich der Staat gesagt, okay, wir unterstützen die Landwirte, wir müssen die Leute satt kriegen. So, absolut nachvollziehbares Anliegen. Und wir wollen uns unabhängig machen von Importen, jetzt sagen wir aus Amerika. Heimische Landwirtschaft im europäischen Raum stärken.
Dann ist jetzt vor allem gerade wieder zu Corona-Zeiten oder auch zu Kriegszeiten ja nochmal bedeutsamer geworden. Und man war ja auch mal wieder in dieser Situation, dass man gemerkt hat, okay, die Handelsketten funktionieren jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir uns irgendwie selbst als Land versorgen. Von daher ist das ja schon ein gesellschaftliches, gewolltes Ziel, eine heimische, starke, moderne Landwirtschaft zu haben.
Genau, man hat dann damals den Landwirten feste Preise gemacht für zum Beispiel Getreide und hat gesagt, okay Leute, ihr seid vom Markt unabhängig, damit ihr genug herstellen könnt und eure Kohle bekommt, einen Anreiz habt, um möglichst viel herzustellen. Das hat dann auch funktioniert, so gut, dass dann irgendwann zu viel da war. Also man hatte Butterberge und Milchseen, man kennt das alles noch. Und dann hat man sich überlegt, wir müssen das irgendwie zurückschrauben. Dann hat man den Leuten Geld bezahlt, damit sie nicht so viel produzieren. Das hat nicht funktioniert, sie haben weiter produziert. Und dann ging es los, dass man, wenn ich das richtig verstanden habe, den Landwirten Geld dafür bezahlt hat, dass sie Flächen stilllegen. Also dass sie darauf einfach nichts mehr anbauen. Flächenstilllegungsprämien. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, das ist ja wirklich kein freier Markt mehr. Da wird ja werden da künstlich Preise gemacht und jetzt kommt man aus der Nummer nicht mehr raus, weil jetzt die Kohle ist da, ihr seid darauf angewiesen, ihr kriegt sie immer noch und könntet jetzt auch nicht mehr darauf verzichten. Oder würdet ihr sagen, also wir brauchen es eigentlich nicht?
Also doch, wir sind in der Abhängigkeit von den Subventionen. Es ist natürlich freiwillig, also wir müssen sie beantragen und da hängt da auch ein mega langer Rattenschwanz und Arbeitsschwanz dran. Also man muss da mega viel offenbaren. Deswegen sagen wir auch immer gläserner Betrieb. Wir müssen einen Flächenbogen ausfüllen, welche Flächen wir wie bewirtschaften und wo wir dann welche Maßnahme, also zum Beispiel jetzt eine Nachhaltigkeitsmaßnahme durchführen. Da werden wir auch kontrolliert. Übrigens auch in diese ganzen Kontrollorgane geht auch richtig viel Geld. Man denkt ja immer, wir Landwirte kriegen das ganze Geld, aber vieles von diesem Geld, was in die Agrarsubvention geht, landet gar nicht bei uns am Hoftor, sondern geht auch in die Verbände und in die Kontrollorgane, die uns dann letztendlich eigentlich nur kontrollieren oder uns auch auf diese Maßnahmen aufmerksam machen.
Ja,
genau.
Ich wollte gerade sagen, man kann das ja mal in Zahlen ausdrücken. Ja, zum Beispiel kriegt das Landwirtschaftsministerium Niedersachsen 10,25 Millionen. Also die kriegen ja auch ein bisschen was. Es geht nicht direkt an euch, ne?
Ja, ich weiß nicht, warum dir das wichtig ist, dass du so oft erwähnst, wie viel Geld wir kriegen. Ist es nicht viel wichtiger, welche Ziele wir damit verfolgen? Also warum es überhaupt diese Gelder gibt?
Guter Punkt. Lass uns über die erste Säule reden. Ich unterbreche dich da gleich mal kurz. Es gibt, wie gesagt, zwei Säulen. Die erste Säule sind Direktzahlungen von der EU an die landwirtschaftlichen Betriebe. Das ist eine große Säule und da kriegt jeder Betrieb, korrigier mich, so roundabout 200 Euro pro Hektar. Das heißt, es ist eine Unterstützung von der EU, die sich rein nach der Fläche des Betriebes richtet, ne?
Es sind unter 200 Euro, es sind so 156 Euro in dem Moment. Und ja, du hast recht, das ist eine Einkommensstützung. Du bist aber schon wieder so krass aufs Geld gepolt. Ich glaube, Menschen können das gar nicht abwägen, was das an Menge Geld für uns auf dem Betrieb dann persönlich heißt. Wir müssen davon ja auch unsere Mitarbeiter bezahlen, müssen davon unsere Hofstelle bezahlen, die Maschinen bezahlen und alles Mögliche. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal darauf eingehen, warum wir überhaupt diese Subventionen haben, wenn ich das einmal machen darf.
Ja, mach mal.
Ja, also es gibt diese Subventionen, weil es ja starke Preisschwankungen in dem globalen Markt gibt und wir wollen einfach das abfedern und die deutschen Landwirte damit auf jeden Fall ein Einkommen sichern. Damit nicht nur unser Einkommen gesichert ist, sondern auch die durchgehende Versorgung von uns, von dir, von uns Menschen, die in der Stadt leben, die natürlich jeden Tag satt werden wollen. Dann ist es auch noch das weitere Ziel, dass die Lebensmittel zu fairen Preisen erhältlich sind, was ja auch eine Sozialleistung ist. Und das ist mit das größte Ziel aktuell, dass sie nachhaltig produziert werden. Und diese Nachhaltigkeit und die hohen Standards, die wir hier in Deutschland haben, die werden einfach auf den Weltmarktpreisen, kann unser deutscher Preis da nicht mithalten. Und deswegen kriegen wir diese Gelder, damit wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise mithalten können. Denn man weiß, und es tut mir voll leid, dass ich das irgendwie immer wieder sagen muss, dass das ja ein gewünschtes Ziel ist, ne? Dass man mit gutem Gewissen Lebensmittel kaufen kann, die hohe Standards haben, aber man kauft eigentlich am Ende immer das, was günstig ist. Ne? Und das ist so ein Konflikt, dass man sich auf der einen Stelle was wünscht, was es auch auf dem Markt gibt, aber es wird einfach nicht nachgefragt und deswegen haben diese Produkte und die Landwirte es auch so schwer.
Ich lese dir mal vor, was die EU-Kommission zu der Agrarsubvention sagt. Landwirtschaft ist ein riskantes und häufig kostenintensives Geschäft. Landwirtschaft ist stärker von Witterung und Klima abhängig als andere Sektoren. Landwirte können einer stärkeren Verbrauchernachfrage naturgemäß nicht sofort nachkommen, da der Anbau von mehr Weizen oder die Produktion von mehr Milch Zeit und Investitionen erfordern. Das klingt für mich absolut nachvollziehbar.
Ja.
Ja. Und gleichzeitig finde ich irgendwie so eine Subvention, also wenn man sich diese erste Säule, die Direktzahlung anguckt, so nach dem Gießkannenprinzip, irgendwie ein bisschen willkürlich. Also ist das denn wirklich sinnvoll, dass man nach der Fläche geht und sagt, die kleineren Betriebe kriegen eben wenig und die großen, die kriegen mehr?
So ist das auch nicht. Also na klar, wenn man viele Hektar hat und man nach Hektaren bezahlt wird, dann kriegen diese Betriebe eben das Geld nach den Hektaren. Aber man versucht gerade, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mit unseren 63 Hektaren mal als Betrieb darstellen würden, dann werden die ersten 40 bis 60 Hektar verstärkt bezahlt, also noch stärker als der Hektarpreis, den wir vorhin genannt haben, damit man gerade auch die kleinen Betriebe noch über Wasser hält und am Leben hält. Aber ich denke mir, wenn man doch gesamtgesellschaftliche Ziele hat, wie eine Grundversorgung oder eine gesunde Lebensmittel, dann sind solche Subventionen, die das eben unterstützen, ein gutes Hilfsmittel, um die Landwirtschaft in diese Richtung zu lenken und zu fördern. Also es ist wie ich finde, ein absolutes gutes Lenkungsmittel.
Mhm. Wir werden gleich noch über die Frage reden, ob es möglich wäre, ohne Subventionen klarzukommen und wie man Subventionen weiterentwickeln könnte. Mhm. Aber erzähl mir von der zweiten Säule. Was genau ist das?
Genau, die zweite Säule, die ist ja an Maßnahmen gekoppelt, wie man immer so schön sagt. Das heißt, man versucht da die Landwirtschaft in eine Richtung zu schubsen mit diesen Geldern, damit sie fortschrittlich und sich modern entwickelt. Wie zum Beispiel möchte man, dass die Kulturlandschaft gepflegt wird und das zum Beispiel durch die Begrünung von, das ist auch das Typische, was man so kennt, die Blühflächen, ne? Das ist ja immer das, was alle kennen. Aber dann werden auch noch gleichzeitig solche Projekte unterstützt wie Hofladenaufbau, dass die Direktvermarktung im Ort aufgebaut werden kann, dass man Lebensmittel auch in kleineren Orten kaufen kann. Dann der Abbau von Pestizideinsatz ist da auch mit drin, dass die Bodenqualität sich verbessert. Dann die Entwicklung von alternativen Einkommensquellen, wie zum Beispiel durch Agritourismus oder durch, wie ich gerade eben schon meinte, Direktvermarktung oder Hofläden. Und Solaranlagen, glaube ich, auch sind da auch mit drin. Also Bioenergie, alles aus diesem Bereich. Die Renaturierung von Flüssen, von Feuchtgebieten, die Pflege von Biotopen, die Wiederaufforstung von Wäldern. Das sind ja alles so Aufgaben, die zum landwirtschaftlichen Bereich dazukommen, womit der Landwirt aber kein Geld verdient, wenn er das macht. Genau.
Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auf der einen Seite Kohle, wo die EU, ich sag das jetzt mal vereinfacht, sagt, hier hast du, mach was du willst. Und aus dem anderen Topf gibt's Geld und da sagen die, ja, aber wir wollen, dass ihr damit, das kriegt ihr nur, wenn ihr bestimmte Auflagen erfüllt. Also Nachhaltigkeit, Entwicklung des ländlichen Raums. Was
darf
ja eigentlich gut ist, ne?
Ich ganz kurz dich unterbrechen. Ich werde ja immer kritisiert, dass ich dich so viel unterbreche. Dabei finde ich immer, wenn du so lange redest, dann muss man das so auseinanderstückeln. Deswegen versuche ich immer möglichst schnell dazwischen zu gehen. Und du hast gerade eben gesagt, hier habt ihr Geld, macht was ihr wollt. Ne?
Das ist doch die Direktzahlung, die nach Fläche ausbezahlt wird,
ja,
oder?
Ja, aber es ist ja im obergeordneten Ziel, warum wir überhaupt dieses Geld kriegen. Also weißt du, es ist ja auch nicht die einzige Branche, die mit Subventionen unterstützt wird, sondern Deutschland hat große Ziele, jetzt ja auch zum Beispiel Solarenergie, das wird ja auch sehr stark subventioniert. Wir haben das Ziel, gute, hochqualitative Lebensmittel in Deutschland jederzeit zu bekommen. Das heißt, es ist ja dieses Ziel zählt und deswegen gibt es diese Gelder. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Länder weltweit, die überhaupt nicht subventioniert werden, sondern jede Landwirtschaft wird in den unterschiedlichsten Ländern subventioniert. Nur die Art und Weise, wie etwas subventioniert wird, ist unterschiedlich. Also zum Beispiel in manchen Ländern wird dann Dünger ganz, ganz günstig angeboten, damit die Landwirte da keine hohen Kosten haben und gut ihre Felder düngen können. Oder es gibt Wetterversicherungen. Das heißt, bei jedem Wind und Wetter, zu Dürrezeiten, haben Landwirte eine Versicherung dazu. Das sind auch eine Form von Subventionen. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Subventionen, um einfach die Ernährung zu sichern. Und ich finde, und das finde ich immer das Erschreckende, Ich habe neulich mal einen Podcast gehört, um jetzt hier ein bisschen auszuschweifen. Und da war die Frage, welchen Freund im Freundeskreis brauchst du unbedingt? Also wer ist essentiell? Und da hat die Person im Podcast gesagt, ja, also ein Arzt wäre doch gut. Dann könnte man immer nachfragen. Wenn man irgendwie einen Ausschlag hat, könnte man ein Bild drüber senden, kriegt man schnell eine Antwort. Oder ein Rechtsanwalt wäre gut. Wenn man mal irgendwie ein Problem hat, dann kann man da auch jemanden mal schnell ansprechen. Aber kein Mensch hätte jemals geantwortet, Landwirtschaft. Weil das für sowas Selbstverständliches für einen ist, dass man den Kühlschrank aufmacht und da gute Lebensmittel drin hat. Dabei vergisst man den Berufsstand, der absolut am Absterben ist. Also muss ich wirklich so sagen, auch mit den Subventionen, die wir schon seit 1960 kriegen, sind wir von 1,6 Millionen Betrieben heute auf unter 260.000. Also das ist mehr um 80%. Trotz dessen, dass wir, wie du immer so schön sagst, ach so viel Geld kriegen, weißt du? Und das finde ich eigentlich das Erschreckende, dass es zu so einer Selbstverständlichkeit geworden ist, dass man das niemals mehr aufzählen würde, dass man davon abhängig ist.
Absolut. Schön, dass du die Zahl sagst. Irgendwie so. Meine Vermutung, meine Theorie ist ein bisschen, daran sind die Subventionen selbst schuld. Denn wenn wir sagen, wir unterstützen die Größeren mehr, die, sagen wir mal so, effizienter arbeiten, die, was weiß ich, sich mehr Trecker leisten können, mehr Gerätschaften und einfach sich darauf spezialisiert haben, große Flächen zu bewirtschaften, die kriegen ja immer mehr Geld und können im Prinzip ihre Position noch weiter ausbauen. Aber die Kleinen, die schaffen das nicht, die kriegen weniger Geld und die sterben natürlich weg und die Großen werden immer größer und die Kleinen, die gibt es dann nicht mehr. Also würde ich denken, da greife ich jetzt schon mal voraus, wenn wir die Subventionen umbauen, nämlich weg von Fläche zu strukturangepassten Investitionen, dann könnten wir vielleicht auch dafür sorgen, dass kleinere Betriebe vielleicht wieder gestützt werden und überleben in Deutschland. Weißt du?
Also man versucht ja schon, diesem Problem entgegenzuwirken, dass kleine Betriebe aktuell aufgeben müssen. Man versucht ja, das meinte ich ja vorhin auch schon, dass man die ersten Hektare, also 40 bis 60 Hektar, da zählen wir ja hier mit unseren 63 Hektar auch zu mit rein, dass die viel mehr Geld kriegen für diese Hektare als dann ab den 60 Hektar danach. Für unseren Betrieb jetzt, ne, also wir jetzt 63 Hektar, wenn wir dafür diese Prämie kriegen würden, dann wären das so circa 9.828 Euro EU-Gelder. Direktzahlung oder Einkommensunterstützung, wie es heute heißt. Kauf dir davon mal einen Trecker. Also weißt du, wie teuer ein Trecker ist? Bezahl davon mal einen Mitarbeiter mit Mindestlohn. Ja. Das klingt erstmal nach viel Geld, aber für die Kosten, die wir im Hintergrund dafür haben, ist das auch schnell wieder weg.
Okay. Ich habe bei meiner Recherche verstanden, dass Agrarsubventionen Sinn machen. Weil, wie du es eben schon gesagt hast, das ist eine Branche, die ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Also Verbrauchernachfrage, die kann manchmal in die eine Richtung hochgehen, in die andere Richtung hochgehen. Irgendwie der Markt ist sehr volatil. Dann das Wetter und so weiter. Dann ist eine Ernte verdorben, die Felder stehen unter Wasser oder es gibt eine Dürre und so. Dann muss ja trotzdem gesichert sein, dass die Bauern ihr Einkommen haben und nicht vor die Hunde gehen und im nächsten Jahr nicht mehr da sind. Das habe ich soweit verstanden. Die Frage ist, es gibt ja einen Markt und man könnte sagen, das ist halt das Risiko des Landwirts.
Ich bin ja auch dafür, dass es diesen liberalen, offenen Markt gibt. Ich bin ja eigentlich dagegen, dass man in den Markt eingreift. Nun ist es aber so, ich bin 1993 geboren, Subventionen gibt es seit 1960. Das ist das System, in das ich reingeboren wurde. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal denen fügen und wenn wir jetzt, und das ist ja die Meinung vieler, dass irgendwie alles als unfair empfinden, dass diese Branche so subventioniert wird und man würde den Hahn jetzt einfach abdrehen, dann würde es genau erstmal die Betriebe treffen, mit denen du gerade jetzt schon Mitleid hast, nämlich die Kleinen.
Und da komme ich wieder zu dem wichtigen Punkt. Der Verbraucher, also ich, ist ja auch einfach nicht bereit, Preise für Lebensmittel zu zahlen, die marktgerecht wären. Also nach denen ihr ohne Subventionen leben könntet. Das ist nun mal so. Wir wünschen uns alle immer die kleinen Höfe wie in der Milchwerbung, wo der Bauer seine Kuh streichelt und am Ende gibt's die leckere Milch und alle sind happy und die Sonne scheint. Aber keiner will den Preis zahlen, der nötig wäre, damit die Bauern ohne staatliche Unterstützung ihr Auskommen haben. Ja. Das ist, leider gehört das zur Wahrheit. Wenn ich mich als Verbraucher darüber beschwere, dass die Bauern so viel Geld bekommen, dann muss ich auf der anderen Seite auch akzeptieren, dass ich eine Mitschuld daran trage, weil ich es nicht bezahlen will oder, das möchte ich auch an dieser Stelle hinzufügen, nicht bezahlen kann, weil ich einfach nicht genug verdiene. Das gehört ja zur Wahrheit dazu.
Genau, also wenn man Verbraucher fragt, was ist dir das Wichtigste an der Landwirtschaft, dann sagen die meisten, ein ordentlicher Umgang mit den Nutztieren. Wenn man dann fragt, wo liegt denn eigentlich deiner Meinung nach das größte Defizit, dann würden die meisten sagen, im Umgang mit den Nutztieren. So, und deswegen ist es ja offensichtlich, dass es einen Wunsch nach mehr Tierwohl gibt, aber, und das ist leider wissenschaftlich bewiesen, ich möchte jetzt hier kein Fingerpointing machen, aber es wird halt am Ende nicht gezahlt. Dadurch, dass wir ja offene Märkte haben und da günstiges Fleisch liegt, greift man eben am Ende zu dem günstigen Fleisch. Und trotz dessen möchten wir diese Tierwohlstandards oder Tierwohlstelle bauen in Deutschland. Wir wissen aber, wenn keiner da danach fragt, muss ja irgendwo dieses Geld herkommen. Und das versuchen wir mit den Subventionen ja zu ermöglichen.
Ja, ne? Wir haben mit einem Wissenschaftler von der Uni Rostock gesprochen. Er ist Agrarökonom, heißt Sebastian Lackner und beschäftigt sich Tag ein, Tag aus unabhängig mit diesem Thema. Und den habe ich mal gefragt, der kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Geht's nicht ohne Subventionen?
Also grundsätzlich brauchen wir Subventionen in der Landwirtschaft schon. In den Wirtschaftswissenschaften sprechen wir da teilweise von Marktversagen. Das heißt, wenn wir allein Marktprozesse wirken lassen, dann kommen wir nicht zu einer nachhaltigen Nutzung. Da werden Umweltressourcen übernutzt. Und auch sowas wie eine Bereitstellung von Artenvielfalt, von einer vielfältigen Landschaft oder sowas. Das sind Leistungen der Landwirtschaft, die über den Markt ja gar nicht richtig bezahlt werden. Das heißt also, es gibt durchaus ein Interesse der Gemeinschaft, diese Ziele in der Landwirtschaft durch Steuermittel zu fördern.
Also, wenn wir uns darauf einigen, dass die Subventionen an sich sinnvoll sind, ne, ist dann auch die aktuelle Art und Weise, die Ausgestaltung sinnvoll?
Naja, wenn man es grob vereinfacht, dann kann man ja sagen, die europäische Agrarpolitik hat in der Tendenz zwei Hauptzielrichtungen. Und die eine Zielrichtung ist ja Einkommensstützung für landwirtschaftliche Betriebe. Da muss man sagen, das war zwischenzeitlich in den 90er und 2000er Jahren durchaus eine Maßnahme, die dazu geführt hat, dass es eine größere Akzeptanz für wichtige Agrarreformen gab. Nur zum heutigen Zeitpunkt sind diese Maßnahmen der Einkommensstützung, die Direktzahlung, nicht mehr besonders problematisch, weil sie sind einerseits sehr ungleich verteilt. Und die Verteilung der Direktzahlungen ist auch nicht nach dem Bedarf gerichtet. Wir ermitteln nicht, inwieweit müssen wir landwirtschaftliche Betriebe stützen, sondern wie viel Boden halte ich vor, wie viel Boden bewirtschafte ich, aber wenn man es genauer nimmt, wie viel Bodeneigentum habe ich und die Subventionierung vom Bodeneigentum jetzt noch irgendwie sich mit Einkommenszielen schönreden zu wollen, das passt nicht so richtig. Das andere große Ziel könnte Umwelt oder mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sein. Hier können wir eigentlich so einen Trend schon feststellen, dass man sich bei den letzten Agrarreformen, vor allem bei den Agrarreformen 2013 und 2021, versucht hat, die Gelder stärker im Hinblick auf Umweltziele in der Landwirtschaft auszurichten. Aber was die Kommission jetzt in den letzten zwei Monaten gemacht hat, ist im Grunde genommen viele dieser, ich nenne sie mal Errungenschaften oder kleine Schritte in die richtige Richtung, dass die Kommission diese Schritte wieder rückabwickelt und im Gegenteil noch weiter zurückgeht. Und ich meine, auch damit demontiert eigentlich die EU-Kommission ihre eigene Agrarpolitik oder auch die wichtige Begründung ihrer Agrarpolitik. Und das erscheint mir auch jetzt aus politischer Sicht ziemlich kopflos.
Es muss sich bei den Agrarsubventionen in Zukunft doch was ändern, oder?
Es ist halt tatsächlich so, jeden Euro, den wir in die Direktzahlung geben, der fehlt uns bei den Umweltzielen. Das ist ein ganz klarer Zielkonflikt und das kriege ich nicht unter einen Hut. Also entweder ich gebe einen Euro aus für Einkommen, für Bodeneigentümer oder aber ich gebe einen Euro aus für Umweltziele. Und da wäre ich schon dafür, das noch viel stärker umzuschichten.
Ja, also mehr für die Umwelt, mehr für Nachhaltigkeit.
Also ich habe die gleichen Ziele. Ich möchte auch, dass die Landwirtschaft sich nachhaltiger entwickelt. Ja,
man hat immer in der Verbraucherbubble manchmal so den Verdacht, dass die Bauern sagen, scheiß auf die Natur, ich will mein Geld verdienen und das Zeug produzieren. Wie nimmst du das wahr?
Um Gottes Willen, Kula, dass du das jetzt hier noch in dieser Folge, jetzt schämst du dich auch in deinem Blick, sehe ich, dass du das noch in dieser Folge sagst, obwohl wir schon so viel gequatscht haben.
Ja, aber sag's nochmal.
Ja, die Natur ist unsere Grundlage. Wir arbeiten in Generationen und für Generationen und meine Eltern haben jedes Jahr aufs Neue versucht, immer besser und nachhaltiger zu wirtschaften. So. aber diese Auflagen und natürlich auch die Kontrollen, die wir da im Nacken haben, die sind am Ende in der praktischen Landwirtschaft, weil wir uns ja nach Wetter und Arbeitsbedingungen irgendwie orientieren müssen. Wir arbeiten ja unter freiem Himmel, das kann man nicht so gut planen. Da machen dann die Auflagen manchmal nicht so einen Sinn. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, damit man sich darunter was vorstellen kann. Das kennen ja alle, Blühflächen. Wir sollen Blühflächen aussehen, pflanzen und dafür haben wir eine gewisse Auflage, bis wann wir das erledigt haben müssen, ein gewisses Datum. Wir kriegen ja dafür Geld und deswegen werden wir auch kontrolliert, ob es dann auch bis dahin erledigt wurde. Stell dir mal vor, so wie jetzt, heute ist es ja auch wieder richtig schön draußen am Plättern und am Regnen. Wir haben jetzt aber die Auflage, aufs Feld zu fahren, weil wir dafür schon Geld bekommen haben. Und am Ende macht der Bauer dann auf dem Feld Schmu, fährt aufs nasse Feld und wahrscheinlich kann das Saatgut auch nicht richtig auflaufen, nur weil er Sorge hat, dass er kontrolliert wird, weil er ja dafür schon Geld bekommen hat.
Mhm.
Weißt du? Und Da möchte ich eigentlich, dass man auf den Landwirt vertraut, der dann das zu der richtigen Zeit macht, wo es auch wirklich sinnvoll ist, sowohl für die Umwelt als auch für diejenigen, die dafür das Geld gegeben haben und natürlich hoffen, dass da ja Umweltmaßnahmen für durchgesetzt werden.
Also würdest du sagen, du wärst grundsätzlich bereit zu sagen, okay, wir machen noch mehr Landwirtschaft mit Hinblick auf Nachhaltigkeit, mit Hinblick auf Naturschutz, Klimaschutz und kriegen dafür mehr Geld und kriegen dafür weniger Direktzahlung für die ganze Fläche.
Ja, was mir am allerwichtigsten ist, ist Bürokratieabbau.
Okay,
Weil das ist das, was uns komplett aufhält. Und das da hängt ja dann auch die Kontrollen mit dran, also dann auch der Kontrollabbau. Das ist ja das, womit wir endlich in der Landwirtschaft vorher nie zu tun hatten und was uns jetzt so blockiert, draußen einen guten Job zu machen.
Ja. Also wir haben festgestellt, es wird auch wahrscheinlich in Zukunft nicht ohne Subventionen gehen, aber man sollte sie vielleicht verändern, weg von Gießkanne auf Fläche, sondern mehr hin zu, wir reformieren die Landwirtschaft.
Also wir wollen ja auch, wenn da schon so viel Geld ausgegeben wird, dass es ja möglichst sinnvoll ausgegeben wird, ja. Also wir sind ja auch gebildete Bürger, die das auf jeden Fall unterstützen wollen, dass das Geld irgendwie sinnvoll ausgegeben wird.
Ja.
Ne, das möchte ich hier auf jeden Fall platzieren. Aber so wie es jetzt ist, hält es uns an vielen Stellen einfach auf, weil wir ganz, ganz viel im Büro sitzen, kontrolliert werden und das einfach keine schöne Arbeitsweise aktuell gerade ist.
Ich finde nochmal zum Thema Subventionen eine Sache interessant. Wenn wir uns einig sind darüber, dass man Subventionen koppelt an Auflagen und sagt, wir wollen die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten, dann kommen wir an einem Thema nicht vorbei, nämlich Klimaschutz und Verringerung der Treibhausemissionen. Und da finde ich spannend, dass ja 84% der Treibhausgase im Agrarsektor kommen von Fleisch, Eier und Milchproduktion. Erstaunlicherweise gehen in diesen Sektor fast 80% der Subventionen.
Macht ja dann auch Sinn mit der Aussage, wenn man Deutsche fragt, was ist dir wichtig an der Landwirtschaft, guter Umgang mit den Tieren, dass wir dann da auch das meiste Geld ausgeben. Denn gegessen wird's, Kuhlage.
Gegessen wird's, aber
und wenn es nicht aus Deutschland kommt, dann kommt es aus dem Ausland.
Ja, aber ich finde so einen schädlichen Teil der Landwirtschaft, klimaschädlichen Teil der Landwirtschaft, dann noch so hoch zu subventionieren, obwohl, jetzt kommt noch eine Zahl, ich weiß, du hasst mich heute, weil ich ständig mit Zahlen komme.
Ja, weil es kein Mensch einbetten kann, aber
30% des Kalorienbedarfs deckt der Mensch nur über Fleisch, Milch, Eier und so weiter.
Ja.
So, das heißt, wenn wir sagen, die Landwirtschaft bekommt Geld, um uns satt zu machen, dann finde ich, ist das Subventionierung von einem Genussmittel. Und das ist nicht in Ordnung, die auch noch so schädlich ist für die Nachhaltigkeit. Also würde ich sagen.
Aber du weißt doch, dass viehhaltende Betriebe immer noch aktuell aufgeben, dass die Anzahl an Betrieben sinkend ist. Das heißt, ja, da rein fließt Geld, aber nur, um es besser zu machen und nicht um noch mehr Landwirte irgendwie zur Viehhaltung zu bringen, sondern die bestehenden Betriebe, dass die sich halt der modernen Zeit anpassen können.
Ja, aber wie wäre es, wenn man die Landwirtschaft dahingehend umbaut, dass man sagt, okay, wir versuchen mehr pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen, wir versuchen mehr nachhaltig zu landwirtschaften.
Es ist ja Teil der Ziele der zweiten Säule.
Ja, aber
Säule.
Die Leute essen einfach, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, die Leute essen zu viel Fleisch, trinken zu viel Milch und essen zu viele Eier. Das ist nicht gut für diesen Planeten. Und ich denke, da sollte die EU auch Anreize schaffen, dass man den Sektor umbaut, dass man sagt, okay, wir machen es auch allen viel zu leicht. Fleisch ist zu billig, Milch ist vielleicht zu billig, Eier auch. Wir müssen da wegkommen, wenn wir wollen, dass dieser Planet eine Chance hat. So, ich sag das jetzt mal, ich weiß, ich krieg dafür Ärger, aber es ist meine tiefe Überzeugung, die möchte ich an dieser Stelle auch mal.
Ja, kannst du sagen. Ja. Darfst du doch. Darfst du ruhig
sagen.
Ich
will mich dafür nicht entschuldigen müssen.
Du tust ja so, als wäre die Agrarbranche am Boomen und als würden überall Betriebe aus dem Boden gestampft werden, weil Deutschland da so viel investiert. Es ist ein Überwasserhalten, was da passiert. Und es sind immer noch sinkende Zahlen an Betrieben, die es in Deutschland gibt.
Sagt Maya. Fest steht, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, 2027 oder 2028 wird das GAP, heißt die Abkürzung, hilf mir mal schnell.
Gemeinsame Agrarpolitik.
Genau, wird das neu verhandelt und dann werden, glaube ich, wird neu festgelegt, wie das Geld aufgeteilt wird. Und da bin ich mal gespannt.
Genau, das ist ja in aller Munde, dass die erste Säule, diese Einkommensstützung, die nicht an Maßnahmen gebunden ist, dass man das anders verteilen möchte.
Ja.
Ist okay.
Okay, das ist ein Friedensangebot gewesen. Ja, aber es ist halt auch ein spannendes Thema. Ich bin erstaunt, wie wenig es heute gedonnert hat, obwohl wir so oft über Geld und Subventionen und Zahlen geredet haben. Also wir halten mal fest. Ich habe gelernt, kleines Fazit, ich habe gelernt, es wird in Zukunft in der Landwirtschaft nicht ohne Subventionen gehen. Für mich ist das auch fein. Ich finde nur, dass man den Landwirten in Zukunft auch noch stärker sagen sollte, wie sie das Geld für mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz und mehr Tierwohl einsetzen. Das ist meine Meinung.
Ja, mir ist wichtig zu erwähnen, dass wir eine nachhaltige Landwirtschaft haben wollen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder? Mhm. Und wir sind uns auch darüber einig, dass es gut ist, wenn wir uns die Lebensmittel leisten können. Und wir sind uns auch einig, glaube ich, darüber, dass mehr Tierwohl mehr Geld kostet, genauso wie mehr Ökomaßnahmen auf den Feldern und dass das Geld irgendwie bezahlt werden muss. Wie man das alles ohne Subventionen hinkriegt, das ist, bleibt die große Frage. Und ich glaube, da arbeitet die EU auch dran, das so hinzukriegen, dass das sinnvoll ausgegeben wird.
Schönes Schlusswort. Und wir können ja auch nicht alle Fragen beantworten, über die sich Landwirtschaftspolitiker, Landwirtschaftsökonomen und Landwirte über die letzten 40 Jahre Gedanken gemacht haben. Das kann dieser Podcast nicht leisten. Wir bemühen uns immer, vieles zu beantworten. An dieser Stelle auch nochmal Entschuldigung, wenn das ein oder andere unter den Tisch gefallen ist und wir nicht alles beantwortet haben. Aber ihr könnt uns ja gerne schreiben.
Wenn Kulage mich nicht dazwischen hat reden lassen.
Ich musste heute mal ein bisschen energischer werden. Es tut mir leid. Schreibt uns über 63hektar@ndr.de.
Ja, wir freuen uns immer über eure Hekti-Post.
Ach was, wir hätten fast ach was vergessen.
Ach was, wer denn das? Ich bin, glaube ich, dran, oder? Darf ich mal wieder?
Mach mal bitte.
Ach was. Ich möchte gerne von Jonte erzählen. Der ist 16 und hat Samen to go. Und zwar hat er alte Kondom- und Kaugummiautomaten umgebastelt zu einem Samenautomaten. Samen to go für mehr Vielfalt. Ja, er hat nämlich so alte, du kennst doch diese alten Kaugummiautomaten, oder?
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Und da hat er solche Artenvielfaltskugeln, also irgendwie Matsch mit ein paar Samen, die er dann da rein gedrückt hat. Da können dann Leute vorbeigehen und sich Samen to go holen. Fand ich irgendwie eine niedliche Sache, dass er sich in diesen Jahren schon Gedanken über mehr Artenvielfalt macht.
Oh, schön.
Und hat dafür auch ganz süße Namen, wie zum Beispiel Bienenpralinen oder eben Samen to go aus dem alten Kondomautomaten.
Das ist schön. Ich finde das auch lustig aus dem alten Kondomautomaten. Irgendwie so damals waren die Dinger dafür gedacht, Dinge zu verkaufen, die verhindern, dass sich irgendwas fortpflanzt. Und jetzt werden sie umfunktioniert zu etwas, was dafür sorgt, dass Leben entsteht. Ist das nicht eine Ironie?
Ist es.
Daumen hoch für diese Aktion und ich sage vollen Herzens, ach was. Und damit sind wir jetzt endlich bei euren Nachrichten.
Hekti Post.
Ich möchte gerne die Nachricht von Ralf vorlesen. Und zwar sagt er, Technik ist ein Muss. Wenn man effizient und effektiv wirtschaften möchte und die Rahmenbedingungen sich stetig verändern, muss man darauf reagieren. Und dann noch dem Tier ein ordentliches Leben zu ermöglichen, ist es eine Herausforderung, der man mit der Technik begegnen muss. Und dass die Technik auch Einzug im Stall erhält, macht mich überhaupt nicht unsicher. Im Gegenteil, wir als Gesellschaft sollten das mehr fördern. Gerald ist auf dem super Weg und es ist erstaunlich, wie einfallsreich er ist und was für ein Wissen er sich aufgebaut hat. Das weiß manch ITler nicht. Genau, wir hatten nämlich in der letzten Folge mit Gerald darüber gesprochen. Genau, es war schön, dass du da warst. Liebe Grüße nochmal. Über Technik im Kuhstall gesprochen und auf diese Frage hatte sich Ralf dann bezogen, ob wir hatten, glaube ich, sowas in die Richtung gefragt, ob das einen verunsichert, wenn da jetzt so viel Technik im Stall ist und sozusagen weniger Landwirt. Dabei ist es ja eigentlich der Landwirt, der jetzt mehr Zeit fürs Tier hat.
Dann haben wir eine Mail zu einem anderen Thema bekommen, zur Folge 10. Verbraucher wollen es wissen, wie bio ist die Biomilch? Und zwar hat uns Lasse da geschrieben. Und er bezieht sich auf das Thema artgerechte Tierhaltung und er schreibt, Maja liest eine Aussage vor, in Anführungsstrichen, artgerechte Tierhaltung gibt es nicht. Du sagst, das Leben findet in der Mitte statt und wenn wir Tiere für uns nutzen wollen, dann bedeutet das für die Tiere auch kleinere Einschränkungen. Mir ist richtig übel geworden, das ist nicht übertrieben. Liebe Maja, schau dir bitte noch einmal genau die Weideschweine deines Nachbarn an, wie sie es lieben, draußen zu sein und zu leben. Ich hoffe, dass auch dir dann übel wird, wenn du an die 21 Millionen anderen Schweine in Deutschland denkst, die wir niemals auf einer Weide sehen werden, sondern erst, wenn sie verpackt im Kühlregal liegen. Oha, das ist harter Tobak. Maja, möchtest du dazu was sagen?
Sehr gerne. Er spricht ja auch, den Teil hast du ausgelassen, dass er im Zug saß und aus dem Fenster geschaut hat und dass er selber nur 12 Rinder gezählt hat auf der Weide, was natürlich jetzt auch an dem Zeitraum liegt. Ich denke mal, der saß im März oder im April im Zug, weil da hast du uns ja auch die Mail geschrieben. Und da sind die, zum Beispiel jetzt, wenn er von Rindern spricht, sind meistens noch gar nicht auf der Weide, weil die Weide das noch gar nicht aushält, wenn es jetzt, so wie jetzt gerade, so viel regnet. Aber er hat natürlich recht. Niedersachsen ist ja ganz vorne mit dabei bei der Tierhaltung. Und ich sage auch nicht, dass diese Art von Tier, artgerechte Tierhaltung die dominierende ist. Ich sage nur, dass es Wege gibt, Tiere artgerecht zu halten. Und da sind wir auch schon wieder, ich glaube, darüber hatten wir auch schon am Anfang mal gesprochen, dabei, was ist denn eigentlich artgerecht? Ne? Ist artgerecht, immer sauberes Wasser zu haben, sauberes Stroh, Zugang zu Futter, die perfekte Temperaturbedingung, einfach ein gesundes Tier? Oder wollen wir wirklich die Tiere nur auf der Weide sehen und so, wie wir uns das alles vorstellen? Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Das ist am Ende, habe ich das Gefühl, ich will da jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen, aber es ist auch am Ende eine philosophische oder eine philosophische Diskussion oder eine Ethikdiskussion oder eine Glaubensfrage. Also, wenn man jetzt, sagen wir mal, so Hardcore-Tierschützer ist und Veganer und sagt, in dem Moment, wo der Mensch ein Tier benutzt, um sich selber zu ernähren, ist es keine artgerechte Tierhaltung mehr, weil wir machen etwas, was die Natur so nicht vorgesehen hat. Das ist wahrscheinlich der extremste Standpunkt. Dann gibt es auf der anderen Seite ist natürlich, wir behandeln Tiere extrem schlecht. Man kennt diese ekelhaften Bilder aus Ställen. Das gibt es ja heute so nicht. Oder es ist sehr selten geworden. Das gibt es auch, aber mag sein, schwarze Schafe, bla, hatten wir schon drüber geredet. Dazwischen gibt es ja sehr, sehr viel. Ja. Und ich glaube, da muss jeder irgendwann so seinen Weg finden. Es gibt Auflagen, es gibt Untersuchungen, es gibt Kontrollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Landwirte in diesem Land ein Interesse daran hat, dass es den Tieren gut geht. Ich finde, ich maße mir nicht an zu sagen, was davon ist richtig. Ich wünsche mir ein Höchstmaß an Tierwohl und ich bin da nicht naiv. Ich sage, kann sein, dass es im Stall okay ist für die Tiere. Ich würde mich auch freuen, wenn sie alle draußen wären, aber ich weiß, dass es kompliziert ist, dass es mehr Arbeit macht, dass es den Tieren nicht unbedingt immer besser geht dadurch. Es ist schwierig.
Und ich möchte Lasse sagen, Lasse, wenn du diese artgerechte Tierhaltung haben möchtest, dann möchte ich auch, dass du genau diese Art von Tierhaltung preislich unterstützt. Also es ist ja möglich. Du kannst dich ja dafür einsetzen, dass es sich in diese Richtung entwickelt.
Sehr gut. Wenn ihr mehr über Tierwohl hören wollt, wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, Folge 8, Tierwohl, Tierleid. Da werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf dieses ganze Thema.
Jetzt wollen wir noch aufmerksam machen auf noch andere tolle Podcasts, oder?
So sieht's aus. Alle Folgen von 63 Hektar gibt es hier in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht für unseren eigenen Podcast, obwohl es in der ARD Audiothek eigentlich keine Werbung geben sollte. Aber naja. So, und wenn ihr schon mal hier seid in der ARD Audiothek, dann hört doch mal rein in den Podcast Besser Leben von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die haben eine Folge gemacht zu dem Thema Tierhaltung und Tierwohl. Genau das, über das wir gerade geredet haben. Wer gerne Fleisch isst, aber dennoch auf das Tierwohl achten möchte, bekommt in dieser Folge wirklich aufschlussreiche Infos. Also hört mal rein, besser leben wie 63 Hektar in der ARD Audiothek.
So sieht's aus. Und für diese Folge würde ich gerne wissen von euch, Hektis, wie geht's euch mit den Agrarsubventionen? Würdet ihr gerne, ja, wenn man so will, uns den Hahn zudrehen? Seht ihr daran irgendwelche Vorteile oder habt ihr noch Wünsche, wie sich die Landwirtschaft noch entwickeln kann.
Ja, sagt uns gerne, was eure Meinung dazu ist. Würdet ihr vielleicht gerne noch mehr bezahlen für die Landwirte? Ich zahle meine Steuern gerne, auch
cool,
Hage, für
du
euch
musst
Landwirte.
Nur ganz und fair einkaufen, das ist alles, was du tun musst. Du kannst du hast schon deine Politiker da gewählt, die werden das schon da richtig entscheiden. Du kannst, alles, was du tun kannst, ist deutsche Lebensmittel einkaufen. Das wäre schön.
Am liebsten auf dem Hof Mokwitz.
Ja, das auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Müssten wir endlich aufteilen und noch ganz, ganz viel mehr dazu erzählen. Vielleicht machen wir es auch nochmal. War auf jeden Fall schön mit dir, Kollege.
Mit dir auch, Maja.
War ein Aufeinanderzugehen und voneinander lernen.
Ja.
Mit Kopfnuss am Ende.
Aber wir müssen uns jetzt nicht auf die Stirn küssen, ne?
Nee.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.